Auf Herz und Nieren. Gesundheit, Ernährung und Fitness to go. Der Podcast, in dem renommierte Experten erklären, was du für deine Gesundheit tun kannst.
Hämorrhoiden sind ein Tabuthema.
Und das, obwohl Hämorrhoidalleiden total verbreitet sind.
Früh entdeckt lassen sich die vergrößerten Gefäße aber sehr gut therapieren. Aber dafür müssen die Betroffenen zum Arzt gehen, auch wenn es einem peinlich ist.
Wir sprechen heute über Behandlungsmöglichkeiten, aber auch darüber, wie man Hämorrhoiden überhaupt erkennt und welche Erkrankungen häufig mit Hämorrhoiden verwechselt werden.
Außerdem lösen wir Mythen rund um das Thema auf und wir zeigen euch, wie ihr Hämorrhoiden effektiv vorbeugen und damit auch eurer gesamten Verdauung was Gutes tun könnt. Und damit herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren. Mein Name ist Antonia Schillinger. Ich bin Online-Redakteurin und Social-Media-Managerin bei Fokus Gesundheit.
Und ich bin Andrea Bannert. Ich leite die Online-Redaktion von Fokus Gesundheit und bin Mikrobiologin.
Ja, Andrea, über Hämorrhoiden spricht man irgendwie nicht. Ist auf jeden Fall mein Gefühl. Ich war in der Recherche dann total überrascht, wie viele Menschen tatsächlich da im Laufe ihres Lebens davon betroffen sind. Und deswegen eigentlich noch viel schlimmer, dass das Thema so tabuisiert wird.
Ja, also mich hat die Zahl auch extrem überrascht. Wir werden sie dann gleich noch nennen. Und ich finde es auch so krass, dass man nichts darüber hört. Also man spricht da nicht drüber. Ich kenne es jetzt auch im Freundeskreis nicht, dass man darüber spricht. Ja. Deshalb finde ich es so gut, dass wir jetzt heute eine Folge zu dem Thema machen. Übrigens schon mal vorweg, wir sprechen zwar umgangssprachlich immer davon, dass jemand Hämorrhoiden hat. Medizinisch korrekt spricht man bei Problemen mit den Hämorrhoiden, aber von Hämorrhoidalleiden, denn Hämorrhoiden haben wir nämlich tatsächlich alle. Wir werden aber trotzdem der Einfachheit halber und weil es halt einfach so eingebürgert ist sozusagen, auch jetzt im Podcast das umgangssprachliche Wort Hämorrhoiden für die Hämorrhoidalleiden verwenden.
Genau, und mehr dazu erfahrt ihr jetzt in unserem Faktencheck.
Kurz und schmerzlos. Das Thema in Zahlen. Hämorrhoiden haben zunächst alle Menschen. Die schwammartigen Gefäßpolster am Ausgang des Enddarms tragen dazu bei, dass der Darm richtig schließt. Sie sind quasi unsere innere Dichtung.
Wenn man Hämorrhoiden hat, wie wir umgangssprachlich sagen, dann bedeutet das, dass die Gefäßpolster vergrößert sind und dann meist auch Beschwerden verursachen.
Hämorrhoiden sind eine Volkskrankheit. 50-70% der Menschen über 30 haben im Laufe ihres Lebens vergrößerte Hämorrhoiden.
Allerdings sind es nur Schätzungen, denn viele Patienten gehen aus Scham nicht zum Arzt. Nur 4% der Deutschen lassen sich jährlich mit Hämorrhoiden ärztlich behandeln. Das sind 3,3 Millionen.
Etwa 1,5% der Hämorrhoidenfälle müssen operiert werden. Das sind knapp 50.000 Operationen pro Jahr.
Wir begrüßen jetzt unsere heutige Expertin, Dr. Nicole Steenfatt, Fachärztin für Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie und Proktologin mit eigener Praxis in Bad Oeynhausen in der Nähe von Bielefeld. Hallo Nicole, schön, dass du heute da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, dass ich euch jetzt einfach mal aus meinem Proktologie-Alltag einiges über Hämorrhoiden erzählen darf.
Nicole, du sagst ja, Hämorrhoiden sind der Marker dafür, dass mit unserer Darmgesundheit allgemein alles gut ist. Warum ist das so?
Also jeder Mensch hat Hämorrhoiden. Das finde ich immer ganz wichtig. Ne? Die gehören mit dazu, dass unsere Tür hinten am Popo, das ist dicht, das ist ein Gefäßpolster. Und die wollen immer die wohlgeformte Stuhlform Typ 4 haben. Was heißt Typ 4? Typ 4 heißt, man geht auf Klo, es geht ab, man braucht kaum Klopapier, man fühlt sich wohl. Wenn man Durchfall oder Verstopfung hat, dann kommt es dazu, dass die Hämorrhoiden sich vergrößern. Das sind so Gefäßpolster hinten am Popo. Und deswegen mögen die keine Verstopfung oder Durchfall. Und deswegen finde ich, ist das eigentlich ein ganz toller Marker für die Darmgesundheit. Dann weiß man, Typ 4 und die Welt gehört dir. Gibt keine Popo-Auspuffprobleme, kein Jucken, kein Nässen. Und es läuft.
Nicole, viele fragen sich vielleicht auch, ob sie Probleme mit den Hämorrhoiden haben. Vor allem, wenn man hört, wie häufig Hämorrhoidalleiden vorkommen. Das ist ja nichts Seltenes. Kann man das denn verpassen sozusagen oder merkt man das auf jeden Fall? Und was sind denn typische Symptome, die auf ein Hämorrhoidalleiden dann hindeuten?
Also typische Symptome sind Nässen, Jucken hinten am Po oder ein Fremdkörpergefühl, dass man denkt, Mensch, was ist das denn? Ich gehe auf Klo und da kommt plötzlich was raus, was vielleicht von allein zurückgeht oder ich muss es mit den Fingern zurückdrücken oder Blut im Stuhl oder Blut am WC-Papier. Mhm. Das sind tatsächlich, ich sage in der Sprechstunde immer Auspuffprobleme, das sind die typischen Popo-Probleme, wenn ein Patient in die Sprechstunde kommt und sagt, Mensch, irgendwas stimmt hinten mit meinen Hämorrhoiden nicht. Vielleicht sind es ja gar nicht die Hämorrhoiden, ne? Und deswegen muss der Proktologe nachschauen.
Ich habe noch eine Rückfrage dazu, weil wir ja gesagt haben, Hämorrhoiden hat jeder. Wie ist es denn mit der rein optischen Beobachtung? Also ich glaube, die meisten Leute scheuen vielleicht vor dem Handspiegel auch zurück. Also ich finde das ja durchaus mal interessant, Menschen, die da selber auch mal hinschauen wollen, auch wenn man das ohne Spiegelhilfe ja nicht kann. Kann man seine eigenen Hämorrhoiden erstens sehen und zweitens, du jetzt als Proktologin, wie sieht denn für dich optisch der Unterschied zwischen normalen und eben dann krankhaft veränderten Hämorrhoiden aus?
Also zur ersten Frage von dir, kann ich meine Hämorrhoiden alleine sehen? In der Regel ist es so, die Hämorrhoiden liegen im Analkanal. Das heißt, alleine kannst du die nicht sehen,
okay,
wenn die nicht vergrößert sind. Wenn die sich vergrößern, dann siehst du die. Dann hältst du einen Spiegel vom Popo und denkst, was ist das denn? Was tritt denn da plötzlich für eine rote kleine Beule aus? Und das ist ein Zeichen einer eines hämorrhoidalen Leidens. Und bei mir in der Sprechstunde ist es so, dass ein Proktologe den Patienten auf der, ich sage mal Hebebühne, das ist wie beim Frauenarzt, in so einer Position untersucht mit einem Proktoskop. Das heißt, ich gucke mir die letzten 6 Zentimeter des Analkanals an und dann schaue ich mir die Hämorrhoiden an. Ich habe auch noch so einen extra Analmikroskop, ne? Das heißt, ich kann den Analkanal noch besonders ausleuchten und Hämorrhoiden ersten Grades, ne, die sind so im Proktoskop gut sichtbar und je größer die Hämorrhoiden sind, desto mehr treten die nach außen auf. Und das sehe ich dann schon, wenn ich einen Patienten untersuche, dann gucken mich die Hämorrhoiden da auch schon ohne Proktoskop an, wenn der Patient tatsächlich ein fortgeschrittenes Hämorrhoidalleiden hat.
Wie einfach ist es denn für dich zu diagnostizieren? Also es klingt jetzt so, dieses Jucken oder auch Nässen, als könnten da auch noch viele andere Krankheiten dahinter stehen. Also wie einfach ist diese Diagnose? Was musst du vielleicht dann auch als Arzt noch ausschließen?
Ja, boah, super richtige Frage. Deswegen, das ist, wenn ein Patient grundsätzlich mit Popo-Beschwerden zu mir in die Sprechstunde kommt, sagen alle immer meine Hämorrhoiden. Und ich sage immer, jetzt wollen wir erstmal gucken, ob es überhaupt die Hämorrhoiden sind. Vielleicht ist es ja eine Analfissur, eine Fistel oder wenn Blut und Stuhl ist, darf man sich bitte nie auf Hämorrhoiden verlassen. Vielleicht sitzt auch ein Tumor oben im Darm, entweder im Analkanal, im Enddarm oder noch weit drüber. Deswegen ein Arzt muss immer den Patienten untersuchen. Die rektale Untersuchung ist die absolute Basis. Ja, das heißt, es ist so wichtig, wenn ein Patient untersucht wird, das habe ich schon, ich bin seit über 20 Jahren im Business und so bin ich erzogen worden, ja, dass man einen Patient immer rektal untersucht.
Welche Krankheiten könnten das jetzt noch sein?
Also wenn ein Patient zum Beispiel Durchfall hat oder Verstopfung, dann kann es manchmal dazu kommen, dass die Analschleimhaut einreißt und sich so ein kleines Geschwür bildet. Und dann ist das eine Analfissur. Und wenn sowas chronisch ist, kann sich da hinten so eine Vorpostenfalte, das ist wie eine Hautfalte, die man am Popo merkt, bilden. Und auch da denken viele dann, das sind Hämorrhoiden, aber das sind gar keine Hämorrhoiden, das ist vielleicht eine Analfissur. Oder anale Marisken. Marisken sind so Hautfalten am Popo als Folgezustand von einem Hämorrhoidalleiden. Und es können Kondylome sein, das sind Feigwarzen in der Tat. Gerade jetzt in unserer, ich sag jetzt mal heutigen Covid-Zeit, gab es viele Reaktivierung von latenten Virusinfektionen und viele sind mit humanen Papillomviren, gerade so perianal, ne? Da sind wir stumme Träger und dann kam es zur Reaktivierung, das heißt, dann wachsen plötzlich hinten am Popo so kleine Pickelchen und viele denken auch da immer, es sind Hämorrhoiden und dann sage ich, es sind keine Hämorrhoiden, wir haben hier ein anderes Problem und deswegen muss das ärztlich immer vom Proktologen oder auch vom Internisten, es muss vom Arzt untersucht werden, ne?
Nicole, du hast schon so ein bisschen angedeutet, dass es unterschiedliche Stadien von Hämorrhoidalleiden gibt. Was hat es denn mit diesen Stadien auf sich und kannst du die vielleicht nochmal zusammenfassend charakterisieren? Ich glaube, es sind 4 Stück, was da in den unterschiedlichen Stadien grob passiert.
Also Grad 1, da ist das Gefäßpolster, tatsächlich nur innerhalb des Analkanals vergrößert. Das sehe ich tatsächlich nur mit dem Proktoskop. Beim Grad 2 ist das Gefäßpolster, tritt beim Pressen während des Stuhlgangs bis zur Afteröffnung vor. Und dann geht es aber wieder von allein zurück. Und Grad 3, da ist das Gefäßpolster, man presst und dann zieht sich das nicht von allein zurück, sondern man muss es tatsächlich mit dem Finger zurückdrücken, dann ist es reponibel. Und Grad 4, da bleibt es dauerhaft außen. Das ist tatsächlich der Analprolaps. Und das ist sehr unangenehm für Patienten. Das sind also die 4 Grade.
Bevor wir jetzt gleich zur Behandlung kommen, und das ist ja dann auch sehr, sehr spannend, auch wann man unbedingt behandeln sollte, wie das mit den unterschiedlichen Graden ist, was es für Behandlungsmöglichkeiten gibt, wollen wir jetzt, Nicole, einen kurzen Mythencheck mit dir machen. Wir haben mal so ein bisschen geguckt, was gibt's denn so für Mythen über Hämorrhoiden bzw. Hämorrhoidalleiden? Und wir würden dich bitten, da immer knapp drauf zu antworten.
Genau, Mythos Nummer 1 lautet, Hämorrhoiden sind ansteckend.
Nein.
Das war knapp und deutlich. Nicole, Mythos Nummer 2 lautet, Hämorrhoiden tun immer weh.
Immer tun sie nicht weh, sie tun nur weh, wenn man eine akute Hämorrhoidalvenenthrombose hat. Eine Hämorrhoidalvenenthrombose heißt, dass sich ein Blutgerinnsel in den Hämorrhoiden bildet und dann können die richtig groß werden, die Hämorrhoiden. Mhm. Und dann tun die wirklich weh. Mhm. Dann tut das sehr weh. Dann kann das bis zum 7. Tag, haben die so einen Peak, dann kann das fast, also wie so ein Walnuss groß, kann das hinten anwachsen. Und das ist dann schon ordentlich unangenehm. Mhm. Dann tun die weh.
Der dritte Mythos lautet, Hämorrhoiden riechen unangenehm.
Wenn wir ein Hämorrhoidalleiden 4. Grades haben, das heißt Analprolaps, dann verbindet sich damit gerne so eine versteckte Stuhlinkontinenz. Das heißt, die Patienten haben Stuhlschmieren. Mhm. Und dann kann es tatsächlich unangenehm riechen. Aber nur im fortgeschrittenen Stadium, nicht im Anfangsstadium.
Und unser Mythos Nummer 4, Hämorrhoiden können ein Anzeichen für Darmkrebs sein.
Blutauflagerung auf dem Stuhl können ein Anzeichen für Darmkrebs sein. Und deswegen sollte man sich niemals auf Hämorrhoiden verlassen.
Aber den direkten Zusammenhang zwischen den Hämorrhoiden und Darmkrebs, gibt es den in irgendeiner Form?
Sagen wir mal so, wenn wir einen fortgeschrittenen Darmkrebs haben und wir haben tatsächlich Stuhlunregelmäßigkeiten, dass wir zum verstärkten Pressen oder Durchfall kommen, dann kann es in der Tat sein, dass das Hämorrhoidalpolster sich vergrößert als Folgezustand aufgrund dieser Stuhlunregelmäßigkeiten.
Jetzt kommen wir zur großen Frage, die wir heute klären wollen. Wie wird man Probleme mit den Hämorrhoiden los? Ich glaube, was sich ganz viele Menschen fragen, ist eben, gehen die vielleicht von selbst wieder weg oder muss ich wirklich zum Arzt gehen? Muss ich da irgendeine Therapie machen? Was sagst du dazu? Gehen Hämorrhoiden von alleine wieder weg?
Also die Hämorrhoiden können sich in der Tat nach einer guten Stuhlregulation, das heißt, wenn man Durchfall und Verstopfung bekämpft, dann können die sich wieder gut zurückregulieren. Wir unterstützen dabei natürlich mit lokal zum Beispiel Sklerosierungsmittel, das heißt, man verödet die Hämorrhoiden oder man gibt denen so kleine Kortisonzäpfchen, ne? Das heißt, man hilft den Hämorrhoiden, dass sie sich wieder verkleinern. Aber das Allerwichtigste ist die optimale Stuhlregulation und dann geht ein beginnendes Hämorrhoidalstadium, geht gern wieder zurück. Ein fortgeschrittenes Hämorrhoidalstadium wird dann einfach nicht mehr symptomatisch. Das muss ich tatsächlich in 95% der Fälle sagen, wenn wir mit unseren Patienten arbeiten, dass wir dann eine gute Stuhlregulation, also Typ 4 und die Welt gehört dir, das ist unser Ziel. Und dann gucken wir einfach, ob der Analprolaps noch stört oder nicht. Und wenn der dann noch stören sollte, dann gibt es verschiedene OP-Methoden, um den dann zu operieren. Aber das ist wirklich erst ganz weit hinten.
Die Behandlungsmöglichkeiten wollen wir gleich im Detail nochmal durchgehen. Nochmal zurück so ein bisschen anschließend an Antonias Frage. es ist ja auch so ein Tabuthema. Ja, und dann merkt man da vielleicht was. Und wir reden jetzt noch nicht vom Blut im Stuhl. Ich glaube, diese Botschaft, die ist angekommen. Und das ist etwas, was wir auch schon immer wieder betont haben, das immer ärztlich abklären zu lassen. Aber wenn man so ein bisschen denkt, ja, vielleicht hat das was mit Hämorrhoiden zu tun. Aber eigentlich, Hämorrhoiden an sich sind ja nicht so schlimm. Ich warte jetzt mal ab. Ich lese mal bei Google. Ich versuche mal selber, meine Verdauungsprobleme unter Kontrolle zu bekommen. Gute Idee? Sagst du, ja, kann man schon mal ein paar Monate abwarten? Oder sagst du, geht bitte auch dann zum Arzt, weil es aus verschiedenen Gründen einfach sinnvoll ist?
Ja, unbedingt. Ne, das also, ich bin da sehr, sehr sensibel, weil wenn man dann noch zum Beispiel Darmkrebs in der Familie hat oder man ist übergewichtig, man hat Diabetes, man hat Verstopfung, man isst am besten jeden Tag Fleisch und man raucht noch dazu und trinkt jeden Tag eine Flasche Wein. Das heißt, wir müssen immer so die ganzen Risikofaktoren evaluieren und deswegen lieber einmal mehr zum Arzt gehen und dann das abklären lassen und dann wirklich mit der Ernährung arbeiten, mit dem Patienten arbeiten. Also da ab zum Arzt.
Bevor wir uns anschauen, was Ärzte beim Hämorrhoidalleiden tun können, werfen wir jetzt mal einen Blick in die Vergangenheit. Denn die Therapien, die früher empfohlen wurden, die waren, um es mal nett zu sagen, nicht so angenehm.
Zeitreise. Der Blick in die Geschichtsbücher.
Schon im alten Ägypten, etwa 1500 vor Christus, fanden sich erste schriftliche Hinweise auf die Behandlung von Hämorrhoiden. Im berühmten Ebers Papyrus, einem medizinischen Text, wurden erste Therapieansätze beschrieben, darunter verschiedene Salben und Kräuter.
Auch der griechische Arzt Hippokrates befasste sich um 400 vor Christus mit Hämorrhoiden, von ihm als goldene Adern bezeichnet. Seine Behandlungsmethoden waren ziemlich brutal. Er empfahl, die Hämorrhoiden mit einem glühenden Eisen abzubrennen. Alternativ könne man sie auch einfach mit bloßen Fingern ausreißen.
In den folgenden Jahrhunderten wurde mit weiteren chirurgischen Eingriffen experimentiert. Die Operationen waren jedoch drastisch und schmerzhaft und führten häufig zu Stuhlinkontinenz.
Paulus von Aegina, ein griechischer Arzt des 7. Jahrhunderts, beschrieb in seinen medizinischen Sammlungen neue Formen der operativen Behandlung von Hämorrhoiden. Er empfahl Klistiere zur Entleerung vor dem Eingriff, also eine Darmspülung, und beschrieb die Ligatur von Hämorrhoidalknoten, also das Abbinden mit Hilfe von Garn. Und diese Methode wurde bis ins 19. Jahrhundert immer weiter verfeinert und auch schmerzfreier gemacht.
Ende des 19. Jahrhunderts wurde erstmals Eisen-3-Sulfat zur Verödung von Hämorrhoiden eingesetzt. Diese Methode setzte einen wichtigen Schritt in der Entwicklung der modernen Hämorrhoidenbehandlung.
Und noch ein historischer Fun-Fact: Hämorrhoiden haben die Geschichte maßgeblich beeinflusst. So soll Napoleon die Schlacht bei Waterloo 1815 aufgrund starker Hämorrhoiden verloren haben. Er konnte sich vor Schmerzen nicht auf seinem Pferd halten.
Ja, da wurde ganz schön viel ausprobiert, auch einiges, das ziemlich gruselig klingt, aber das ist ja in der Medizingeschichte häufig so. Ich bin da manchmal froh, dass wir heute geboren sind und zumindest aus unserer heutigen Sicht so eine moderne Medizin zur Verfügung haben. Nicole, jetzt wollen wir diese Behandlungsmöglichkeiten mal durchgehen. Jetzt hast du schon gesagt, wenn es ein sehr frühes Stadium ist, dann kann das sein, dass man die Hämorrhoiden quasi unter Kontrolle bekommt, also die Probleme in Anführungsstrichen von alleine zurückgehen, wenn man seine Verdauung besser reguliert. Wie ist da deine Zusammenarbeit mit den Patienten? Also das ist, so wie es jetzt klingt, ein Stadium mit Hilfe zur Selbsthilfe. Was sind es dann für konkrete Maßnahmen, die Patientinnen und Patienten dann mit auf den Weg gegeben bekommen von dir?
Also wir arbeiten an der optimalen Stuhlregulation mit der Ernährung. Und bei der Ernährung ist es so, dass wir dem Patienten immer sagen, pflanzlich hoch, tierisch runter. Das heißt, wir gehen erstmal an die 7er Grundregel. Der erste Punkt ist, wir empfehlen den laktosefreien Milch, laktosefreien Joghurt und mehr so auch so Pflanzenmilch mal zu sich zu nehmen. Die können trotzdem noch laktosehaltige Joghurts essen, aber die sollen dem Darm ein bisschen Vielfalt geben, weil das ist ganz wichtig. Wir sind oft mit zu viel Laktose in unserer Ernährung. Das mag unser Darm nicht. Ne? Unsere Darmwand Barrieregrad, unser Mikrobiom. Und dann die zweite Regel ist, nur eine Handvoll Obst am Tag. Nicht zu viel Obst zu. Und da können wir nicht aufnehmen, weil wir haben so einen Blut-5-Transporter, wo wir nur begrenzt Fructose aufnehmen können. Dann die dritte Regel ist, viel Gemüse. Gemüse, Gemüse, Gemüse. Weil das wirkt tatsächlich präbiotisch. Damit füttern wir unsere Darmbakterien. Die vierte Grundregel ist, auch so mit fermentierten Produkten, ne? Das Kefir, Kompura, Wasser mit Apfelessig, damit wir unseren guten, nützlichen Darmbakterien gutes Wohnmilieu geben und die gute Sachen produzieren, damit der Darm sich gut bewegt. Fünftens, nicht so viel Brot essen. Ja, das heißt nur 2 Portionen Brot am Tag, weil wir sonst unseren Darm mit zu viel Gluten einfach überfordern. Das heißt, wir gehen immer eine Stufe tiefer. Ich zeige unseren Patienten nochmal, dass wir so eine Darmwandbarriere haben, unser Mikrobiom, und wir müssen alles tun, um unsere guten, nützlichen Darmbakterien zu unterstützen. Weil 80% der Glückshormone werden im Darm gebildet. Unser Immunsystem liegt im Darm. Und ihr seht, was ich hier alles erzähle. Und genauso arbeite ich mit den Patienten. Es ist nach der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin tatsächlich die Empfehlung. Und so arbeiten wir mit unseren Patienten. Das ist Prävention. Und ich habe erst vorhin wieder mit dem Patienten geredet und meinte, ich bin so stolz auf unsere Patienten, weil die gehen so in die Eigenverantwortung. Die setzen das so um. Es sind keine Hokuspokus-Diäten, sondern wir wollen in die darmgesunde Ernährung, damit der Darm sich durch die Darmmikrobiombeeinflussung, ne, die Motilität, dass er weder Verstopfung noch Durchfall hat, die Typ 4 haben die Patienten und dann stören plötzlich Hämorrhoiden auch hinten nicht mehr, muss man einfach sagen. Ne? Also ein Hämorrhoidal-Leiden, ja? Wir freuen uns ja, dass wir Hämorrhoiden haben.
Ist ja auch total toll, dass man so viel selbst machen kann. Gibt es ja auch nicht so oft.
Ja, genau, dass es in die Eigenverantwortung gehen. Und das macht auch wirklich riesig Spaß, weil die Patienten fühlen sich besser. Ne, sie haben Durchfall, kann richtig unangenehm werden. Oder dieser Blähbauch oder Verstopfung, ja, wenn man sich nicht entleeren kann. Und deswegen ist es so wichtig, die Patienten fühlen sich dann noch besser. Die Hämorrhoiden sind letztendlich wirklich das, wie wir anfangs gesagt haben, wie ein Marker für unsere Darmgesundheit. Und wenn der Popo plötzlich sagt, das ist wie beim Auto, ne? Wenn wir im Auspuff Probleme haben, müssen wir uns immer die Leitung oben angucken. Und so arbeiten wir mit den Patienten. Und das macht voll Spaß.
Wann, Nicole, werden dann als vielleicht eine nächste Stufe zusätzlich Cremes und Salben dem Patienten empfohlen?
Also wenn der Patient ein Analexem entwickelt, weil tatsächlich zu viel Feuchtigkeit hinten, zum Beispiel durch ein Hämorrhoidalleiden ausgelöst wird und weil man Durchfall hat oder wenn man zu viel Gase ablässt, also zu viel pupst, dann arbeiten wir auch mit einer Grundregel. Das heißt, wir geben eine Creme mit, wo ein bisschen Cortison, Zink und ein anderer Wirkstoff drin ist, ja, der gegen Pilze ist. Aber dann muss der Patient auch den Popo noch föhnen. Der muss ihn trocken halten. Und dann arbeiten wir mit Wattepatienten. Na, das ist immer diese multimodale Therapie. Und da brauchen wir tatsächlich auch eine Creme. Aber immer Typ 4, ganz wichtig. Weil uns bringen die besten Cremes der Welt nichts, wenn wir trotzdem noch Durchfall haben und zu viel Gase hinten auspusten.
Also ergänzend dann auch zu der Ernährungstherapie sozusagen. Jetzt gibt es ja auch noch Möglichkeiten, Hämorrhoidalleiden zu veröden und auch das Thema Hämorrhoiden abzubinden. Was sind denn das für Methoden und wann kommen die zum Einsatz?
Also wenn ich Hämorrhoiden so ersten bis zweiten Grades habe, dann veröde ich die Hämorrhoiden und neben der ganzen anderen Therapie. Und wenn ich tatsächlich schon so Hämorrhoiden zweiten, Bauch schon bis dritten Grades, dann binde ich die auch mal ab. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Ligatur, ich brauche die so selten mittlerweile, die Ligatur. Da setzt man tatsächlich ein Gummiband auf die Hämorrhoide und dann wird die einmal so zugeschnürt, die Hämorrhoide, ne, dass der Blutzufluss dann unterbunden ist. Und am 7. Tag in der Regel fällt das dann ab.
Veröden, das bedeutet, dass man mit Hitze drauf geht. Was bewirkt denn das? Warum bringt das was?
Das ist letztendlich keine Hitze, sondern das ist ein Mittel, was die Hämorrhoiden verödet, dass die sozusagen wie so eine lokale Entzündung haben. Es tut aber nicht weh. Und dann verschweißt es die so ein bisschen. Ganz einfach erklärt.
Okay, und bei dem Abbinden, weil ich frage mich, es klingt schmerzhaft, kriegt man da eine lokale Betäubung oder tut es gar nicht so weh?
Naja, sagen wir mal so. Also es ist ganz wichtig. Wie gesagt, Hämorrhoiden normalerweise nicht schmerzhaft. Die Hämorrhoiden liegen, man nennt das Linea dentata. Linea dentata heißt, wenn wir einmal den Analkanal unten haben und oben ist der Enddarm. Und in der Embryologie verschließt sich das so miteinander. Und dann ist da so eine zahnförmige Verbindung und darüber sind die Hämorrhoiden. Und das ist ganz wichtig, wenn man eine Ligatur setzt, dass man schön weit oben die Ligatur setzt, weil ungefähr nach einer Woche hat man wie so eine lokale Entzündungsreaktion. Ja, wenn die Durchblutung wird ja abgeschnürt. Und dann darf es nicht zu weit runter Richtung Linea Dentata gehen, weil sonst kann das richtig wehtun. Weil da ist nämlich unser sensibler Bereich, das Anoderm, je weiter runter ich gehe. Und dann kann das richtig wehtun. Normalerweise darf so ein Abbinden, darf nicht wehtun.
Nicole, eine letzte Behandlungsmöglichkeit hast du vorhin schon angesprochen, das ist die Operation. Wann ist denn eine Operation notwendig und wie häufig wird es auch gemacht bei Hämorrhoidalleiden?
Also wenn wir den Patienten konservativ in dieser optimalen Stuhlregulation so gut behandeln, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt in den letzten 5 Jahren habe ich tatsächlich nur 2 Patienten, die mussten operiert werden. Und da gibt es heutzutage tolle OP-Methoden. Na, das gibt einmal die Raffaello-Methode, wo man lokal mit Strom applaziert. Und dann gibt es den Laser. Ne, früher habe ich offen oft operiert. Ne, da gibt es den Milligan Morgan. Ne, das heißt, man macht so eine Segmentresektion, dass man die Hämorrhoiden verkleinert. Man entfernt nie Hämorrhoiden. Das ist ganz wichtig, weil ohne Hämorrhoiden wären wir undicht. Sondern man verkleinert die. Aber das kommt heutzutage wirklich, also wenn man konservativ so gut mit den Patienten arbeitet, selten vor. Aber manchmal gibt es das in der Tat. Aber wenn die dann so gut vorbereitet sind mit der optimalen Stuhlregulation und die dann sagen, boah, Frau Doktor, das stört mich immer noch da hinten, dann kann man tatsächlich eine Operation dazu wählen. Dann sind die aber postoperativ, wenn die gut stuhlreguliert sind, dann wird das gut.
Mich würde mal noch interessieren, jetzt bei den verschiedenen Methoden ist es wahrscheinlich sehr unterschiedlich und auch je nachdem, wie stark das Hämorrhoidalleiden schon ist, aber wie schnell kann man denn mit einer Besserung der Beschwerden rechnen?
Also jetzt, wenn ich rein konservativ arbeite und minimalinvasiv mit Sklerosierung, würde ich sagen, wenn die Patienten gut mitmachen, dann können die innerhalb von 3 bis 4 Wochen. Mhm. Ja, das heißt, dass tatsächlich, dann kommen die und dann, die föhnen aber auch ihren Popo, die nehmen die Wattepads, die machen die Salbe rauf, die nehmen die Zäpfchen. Die regulieren sich gut, die ackern richtig mit uns. Und dann wird es innerhalb von ein paar Wochen, sind die Beschwerde reduziert oder frei.
Nicole, wir haben ja vorhin schon angesprochen, es ist wichtig, mit Hämorrhoiden zum Arzt zu gehen, um das wirklich auch gut abzuklären, gerade auch was dann die Möglichkeit bedeutet, dass eventuell auch Darmkrebs beispielsweise dahinter stecken könnte. Das muss man auf jeden Fall abklären lassen. Mich würde jetzt trotzdem nochmal interessieren, was kann denn passieren, wenn man Hämorrhoiden nicht behandelt?
Wenn man Hämorrhoiden nicht behandelt und schön weiter Verstopfung hat oder Durchfall, dann können die sich natürlich vergrößern. Dann am besten noch eine Bindegewebsschwäche, eine Veranlagung und viel sitzen und rauchen und Alkohol trinken und ganz viel Weißbrot essen. Dann wird die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man irgendwann einen Hämorrhoidalleiden 4. Grades haben kann und dann hat man diesen störenden Analprolaps hinten. Und das ist nicht angenehm.
Nicole, welcher Arzt ist denn der richtige Ansprechpartner bei Hämorrhoiden? Sollte man da direkt zu einem Proktologen gehen oder kann sowas auch ein Hausarzt gut behandeln?
Also primär, finde ich, sollte man immer erstmal zum Hausarzt gehen und mit dem Hausarzt drüber reden. Wir Proktologen sind natürlich speziell darauf ausgebildet. Wir haben eine besondere Ausbildung, dass wir uns den Popo, ich sage mal, den Auspuff einfach ganz anders angucken. Aber ich finde es wichtig, bevor man zu gar keinem Arzt geht, bitte zum Hausarzt gehen, mit dem alles besprechen, ne? Und dann wir haben ja einen Berufsverband der Koloproktologen, was man im Internet auch googeln kann. Und dann kann man auch wirklich vor Ort gucken, weil wir sind in ganz Deutschland sind wir verteilt. Wir haben tolle Zentren, ich habe tolle Kollegen und dann sucht man sich einen Popodoc.
Wir wollen jetzt noch über Ursachen und Risikofaktoren sprechen für Hämorrhoiden. Nicole, wir haben ja so ein bisschen schon anklingen lassen, dass eben Durchfall und Verstopfung, wenn sie über längere Zeit auftreten, das begünstigen. Ist das die Hauptursache, wie Hämorrhoidalleiden entstehen oder gibt es weitere Faktoren, die dazu führen?
Vor allem bei Frauen gibt es Beckenbodenschwächen und rektale Entleerungsstörungen. Das heißt, dass wenn wir älter werden dürfen, dass der Beckenboden schwach ist und der Darm sich nicht mehr Richtung Einbahnstraße unten entleert, sondern der beult sich aus. Und dann hat man das Gefühl, dass man sich nicht entleeren kann. Und dann sitzt man auf Klo und sitzt auf Klo und Klo und dann presst man und hat das Gefühl, verdammter Käse, ich werde immer noch nicht leer. Und dann ist es eigentlich in dem Sinne keine richtige Verstopfung, das nennt man strukturelle Obstipation, sondern es ist ein Beckenbodenproblem. Und das können Hämorrhoiden ja überhaupt nicht ab. Ne, wenn da so ein doller Druck drauf ist. Also das ist eine Sache. Und dann gibt es eine mega spannende Studie aus England. Und zwar hat die Männer und Frauen beobachtet und vor allen Dingen Männer. Männer sitzen gerne auf Klo. Und Männer sitzen länger als 5 Minuten auf Klo, weil sie nämlich ihre Ruhe auf Klo haben wollen. Das ist eine mega spannende Studie. Und dann, das mögen Hämorrhoiden nicht. Ne, das heißt, dieser Druck, der dann auf Hämorrhoiden ausgeübt wird, und das ist ja ein Gefäßpolster, die können sich nicht entleeren, und dann vergrößern die sich.
Ich musste nur so lachen, weil über dieses Thema des lange auf der Toilette Sitzens, also ist total spannend, dass es letztlich ein Risikofaktor sein kann für hämorrhoidale Veränderungen. Ich kenne tatsächlich Menschen, die wirklich ewig Zeitung lesen auf der Toilette und zwar und das Handy mit und aber tatsächlich, das sind alles Männer. Das ist zwar keine repräsentative Stichprobe, aber meine persönliche Erfahrung ist schon lustig.
Ja, das ist tatsächlich, ich habe das auch in der Sprechstunde. Und dann sage ich dir mal, machen Sie es bitte nicht, weil Sie haben so eine Darm-Hirn-Achse und Ihr Gehirn spricht mit dem Darm und sagt eigentlich, ey, ich will mich jetzt entleeren. Und das will nicht Zeitung lesen oder sich irgendwas anderes angucken. Und letztendlich kommt man dann irgendwann zu mir in die Sprechstunde, weil dann kriegt man Popo-Probleme. Und das ist einfach nicht gut. Das ist also insofern 3 bis 5 Minuten und dann runter vom Klo und sich vielleicht irgendwo anders in der Wohnung oder am Haus einen Ort suchen, wo man seine Ruhe hat. So.
Nicole, ich habe gelesen, dass auch Abführmittel ein Risikofaktor sein können für Hämorrhoiden, wenn man die häufig verwendet. Stimmt das?
Ich glaube, Abführmittel eher so im Zusammenhang, dass es ja ein Resultat ist, dass man Verstopfung hat. Und ne, dass man da in so einem Zyklus drin ist. Und Verstopfungen sind einfach nicht gut. Was zum Beispiel auch wichtig ist, man muss ja nicht jeden Tag auf Klo, ne? Sondern 3-mal in der Woche reicht aus. Hauptsache, man hat dann die wohlgeformte Stuhlform Typ 4. Denn manche setzen sich voll unter Druck und denken so, Gott, ich muss jeden Tag auf Klo. Und dann sitzen die auf Klo und pressen und pressen. Und da ist dieses Pressen nicht gut, schon wieder für die Hämorrhoiden. Ne? Und deswegen finde ich diese Aufklärungsarbeit immer so wichtig, dass man sagt, ey, ihr müsst nicht jeden Tag auf Klo, macht euch keinen Stress.
Wichtiger Hinweis.
Wir wollen jetzt gerne noch darüber sprechen, was man denn tun kann, damit Hämorrhoiden gar nicht erst auftreten. Wir haben aber auch schon einige Dinge genannt, weil die ja eben auch in der Behandlung quasi genauso gelten. Also zum Beispiel einmal das Thema mit der Ernährung, da hast du schon ganz tolle Tipps genannt. Und auch nicht länger als 5 Minuten auf der Toilette sitzen, das kann man sich auch gut merken. Welche weiteren Tipps hast du denn noch, um Hämorrhoiden vorzubeugen?
Also, viel trinken. Ja, das sind so Basissachen. Denn tatsächlich eben diese ballaststoffreiche Kost, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Ich arbeite super gern zum Beispiel auch mit Flohsamenschalen oder Akazienfasern. Das sind so einfache Mittelchen. Ne? Das sind ja so lösliche Ballaststoffe, das sind Leckerlis für unsere guten Darmbakterien. Und mit Kefir arbeite ich gerne. So fermentierte Produkte. Und körperliche Bewegung. Das braucht der Darm genauso. Körperliche Bewegung und unsere Darm-Hirn-Achse braucht Entspannung. Weil das ist zum Beispiel auch ganz doll wichtig, was ich in unserer Darmgesundheitstherapie einbaue. 5 Minuten Ruhe am Tag. Das heißt, wir müssen unseren Nervus vagus stimulieren, dass der sich entspannt. Weil wenn wir ständig immer nur in Action sind, dann ist unser Sympathikus, unser zu aktiv. Wir sind ständig auf Flight-Modus und dann wird die Durchblutung des Magen-Darm-Traktes runterreguliert. Und dann kommen auch Durchfall, Verstopfung und Blähung. Und deswegen sagen wir auch mal 5 Minuten Ruhe am Tag. Einfach Urlaub, hinlegen, Beine hoch und spannen und irgendwas Schönes denken. Und das ist immer so der darmgesunde Lifestyle. Ne? Stressreduktion, Ernährung, Bewegung, Sport, Sozialleben. Ja, Thema Longevity, das ist für uns alles zusammen. Und letztendlich treffen wir uns immer bei den Hämorrhoiden. Weil das führt zu Typ 4 und die Hämorrhoiden wollen Typ 4.
Jetzt haben wir ganz viele tolle Tipps von dir gehört. Nicole, falls ihr noch gute Tipps für eine gute Verdauung habt, ganz persönliche, die bei euch gut funktionieren, schreibt sie uns gerne in die Kommentare bei Spotify.
Jetzt haben wir noch einen ganz praktischen Tipp zum Ende. Den könnt ihr direkt umsetzen, um eurer Verdauung was Gutes zu tun.
Und zum Schluss unser Goodie to go.
Unsere klassische Sitzhaltung auf modernen Toiletten ist nämlich gar nicht so optimal, um den Darm zu entleeren.
Besser ist eine eher hockende Haltung mit erhöht gestellten Füßen. Dann knickt der Darm nicht so stark ab und der Stuhl geht besser durch. Außerdem verringert sich in der Hocke der Bauchdruck, weshalb wir dann weniger pressen müssen.
Dabei hilft ein Toilettenhocker. Den gibt es einfach zu kaufen oder ihr könnt auch einen Haushaltsschemmel oder zum Beispiel einen Putzeimer nehmen, um die Beine hochzustellen.
Nicole, bevor wir jetzt zum Ende kommen, würde ich dich gerne mal noch fragen, wie du mit diesem Tabuthema in deinem Alltag so umgehst. Also bei dir ist es bestimmt in der Praxis ja auch oft so, dass du merkst, dass es Patienten irgendwie peinlich ist, über solche Probleme zu sprechen. Wie gehst du das denn an und was würdest du dir im Umgang mit solchen Themen noch wünschen in der Zukunft?
Also ich versuche immer jeden einzelnen Patienten abzuholen. Gerade bei Männern, weil ich glaube, für Männer ist es noch viel, viel schwieriger. Wir Frauen kennen das ja, ne? Wir gehen schon früh zum Frauenarzt. Und wenn ein Mann mit Popobeschwerden in die Sprechstunde kommt, dann rede ich immer so, jetzt wollen wir mal ja einen Auspuff checken, jetzt geht's mal ab auf die Hebebühne. Und dann lachen die schon immer alle. Und dann versuche ich auch immer, die über ihren Beruf abzuholen. Ne, das ist so, wir müssen versuchen, das so ein bisschen lockerer halt zu nehmen. Ne? Weil das ist ja schon, ich finde das immer ganz toll. Ich bin ganz stolz über meine Patienten. Wir reden hier über Pipi, über Kacke, über Luft ablassen. Und das ist ja letztendlich ein Thema. Wir haben in der Kindheit gelernt, nicht darüber zu reden. Ne? Und jetzt redet man bei mir darüber. Also ich versuche locker damit umzugehen.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube, es trägt auch dazu bei, dass man solche Themen eben in die Öffentlichkeit hineinträgt und wir zum Beispiel heute diese wunderbare Podcast-Folge gemacht haben und mal ganz ausführlich drüber gesprochen haben. Ich fand es unglaublich spannend. Nicole, wir sind am Ende unseres Gespräches angekommen. Wir möchten uns ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für die vielen spannenden Infos. Ich habe definitiv einiges gelernt und auch einige praktische Tipps zum Vorbeugen gegen Hämorrhoidalleiden, wie es ja dann richtig heißt, wie wir auch gelernt haben, mitgenommen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, zu Gast bei Auf Herz und Nieren zu sein.
Ja, vielen Dank.
Also ich bedanke mich auch ganz herzlich bei euch. Es hat mir mega Spaß gemacht und ja, danke, dass wir darüber wieder reden dürfen. Das ist sehr wichtig.
Wenn ihr mehr von Nicole hören und sehen möchtet, dann schaut doch mal auf ihrem Instagram-Kanal Darmärztin vorbei. Da klärt sie über ganz viele Tabuthemen auf. Den Link findet ihr in unseren Shownotes.
Außerdem verlinken wir euch eine Liste der von Fokus Gesundheit empfohlenen Proktologen. Ihr könnt nach Postleitzahl filtern und findet so eine passende Ärztin oder einen passenden Arzt in eurer Nähe.
In unserer nächsten Folge geht es um eine der gesündesten Sportarten, die es überhaupt gibt, nämlich das Fahrradfahren. Wir sprechen darüber, warum Fahrradfahren so gesund ist, warum das ein super Sport sein kann, wenn man bestimmte chronische Erkrankungen oder auch akute Erkrankungen hat, worauf ihr dann achten könnt, um möglichst gesund Rad zu fahren, wann sich vielleicht auch ein E-Bike lohnt und wir klären so ein paar Fragen, die ihr euch vielleicht immer schon mal gefragt habt, zum Beispiel, warum schlafen mir beim Fahrradfahren gelegentlich immer wieder die Hände ein und was kann ich dagegen tun?
Wir freuen uns wie immer total, wenn ihr uns auf allen Plattformen bewertet und abonniert. Das geht ganz schnell und ihr tut uns einen großen Gefallen damit.
Falls ihr Themenvorschläge für uns habt, dann schreibt uns gerne auf Instagram oder per E-Mail an podcast@fokus-gesundheit.de. Ihr könnt uns aber auch einen Kommentar auf Spotify hinterlassen. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Und wer Klatsch und Tratsch liebt und gerne mitreden möchte, der sollte unbedingt immer donnerstags bei Bunte Menschen reinhören. Da gibt's die aktuellsten Stories und Ereignisse aus der Welt der Promis, Royals, Reichen und Schönen. Und manchmal geht es natürlich auch um Beauty und Schönheit und um Gesundheit. Bunte Menschen gibt es jeden Donnerstag neu.